Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Corporalie junio vitia comprimis mentem elevas virtutem largiris sed premia. Durch das Fasten des Leibes unterdrückst du die Sünde, erhebst du den Geist, spendest Tugend, Kraft und Lob. Liebe Gläubige, der Begriff Fastenzeit ist heute fast ohne Bedeutung. Hatte er noch eine solche? Aber nach der aktuellen Fassung des katholischen Kirchengebotes ist nur noch am Aschermittwoch und am Karfreitag, also sozusagen an den Rändern der 40 Tage, das Fasten für den Gläubigen vorgeschrieben. Aber nicht nur der Begriff Fastenzeit, auch der Ausdruck Fasten ist weithin seines Sinnes entleert. Es ist unklar geworden, was man darunter versteht. Manche meinen, erst dann könne von man Fasten sprechen, wenn dies bei Wasser und Brot geschehe. Andere denken sich, Fasten, das sei schon vorhanden, wenn man beispielsweise auf Alkohol verzichtet oder keine Süßigkeiten zu sich nimmt. Aber hier spricht man besser von Verzicht als von Fasten. Ja, und in vielen auch kirchlichen Publikationen wird dann der Begriff so weit ausgeweitet, dass schließlich für fast alles darin Platz hat. Fasten, das kann auch heißen, so liest man, einen freundlichen Blick auf den anderen werfen, ein nettes Wort zu jemandem sprechen oder einfach seine Seele baumeln lassen. Aber liebe Gläubige, nach alter Auffassung hat der Begriff Fasten seine ganz deutliche Bestimmung. Fasten bedeutet, sich nur einmal am Tag vollständig sättigen. Und so war denn auch die Fastenzeit ehedem die Zeit, in welcher diese Übung, und zwar vom Aschermittwoch bis zur Ostervigil, Sonntage und höhere Festtage ausgenommen, von den Gläubigen gepflegt wurde. Aber das ist längst vorbei. Und liebe Gläubige, machen wir uns einmal klar, was das Abrücken von einer solchen Fastenordnung bedeutet. Die katholische Kirche hat sich hier offiziell von einem Traditionsstrang gelöst, der nicht nur bis in die Urkirche, sondern bis in das Alte Testament hineinreicht. Der Verzicht auf die Fastenvorschrift ist außerdem antiökumenisch, der hier nämlich eine tiefe Gemeinsamkeit zu den orthodoxen und zu den altorientalischen Christen aufgegeben wurde, zugunsten freilich einer Gemeinsamkeit mit den Protestanten, die von Werken der Buße nicht viel halten. Und man könnte diesen Verzicht auf das Fasten sogar interreligiös kritisieren, denn in fast allen Weltreligionen steht das Fasten in hohem Ansehen und wird mehr gefastet als inzwischen unter Katholiken. Aber merkwürdigerweise hat dieses Abstandnehmen vom Fasten bei den Katholiken dazu geführt, dass es andererseits in der säkularisierten modernen Welt wieder unter anderen Vorzeichen auftaucht. Denn viel zu deutlich ist natürlich der Nutzen in physischer und auch in psychischer Hinsicht. Viel zu klar sind die Vorteile für die menschliche Gesundheit und selbst für das äußere Erscheinungsbild des Menschen, als dass man das Fasten in der heutigen Beauty- und Wellness-Industrie hätte übersehen können. Wenn man eine Internetsuchmaschine auf das Wort Fasten hin befragt, dann kommen bezeichnenderweise zunächst keine spezifisch christlichen Beiträge über das Fasten. Vielmehr stößt man auf Angebote wie Heilfasten im Zusammenhang mit Yoga, Fastenwanderungen auf Sylt oder auch das SMS-Fasten. Liebe Gläubige, heute geht der Herr in die Wüste. Er wird vom Heiligen Geist dorthin geführt. Das Markus-Evangelium sagt sogar, er wird vom Heiligen Geist in die Wüste getrieben und dort fastet er. Der menschgewordene Gott selbst fastet. Und seit den frühesten Zeiten der Kirchengeschichte haben die Prediger, besonders dann die Kirchenväter, die einfache Folgerung daraus gezogen, ahmen wir ihm nach, fasten auch wir. Die Heilige Liturgie gibt uns den dreifachen Sinn des Fastens in der komprimierten Formel der Präfation an. Corporalia junio vitia comprimis, mentem elevas, virtutem largiis et premia. Durch das Fasten des Leibes unterdrückst du die Sünde, erhebst du den Geist, spendest Tugendkraft und Lohn. Durch das Fasten also wird zunächst die Sünde unterdrückt. Einmal deshalb, weil das Fasten ein Bußwerk ist, dazu bestimmt, auch die Spuren, die die Sünde in unserem Herzen, in unserem ganzen Wesen hinterlassen hat, zu vertilgen und die Sündenstrafen, die wir verdient haben, gleichsam abzubauen. Sodann aber geschieht durch das Fasten auch eine Unterdrückung der Sünde und der Versuchung des Menschen hier und jetzt. Man könnte sagen, die leiblichen, die sinnlichen Sünden verlieren für den Fastenden an Reiz. Denn vieles hängt hier, geben wir uns keinen Zweifel hin, mit dem Essen zusammen. Schon ein lateinischer Dichter hat gesagt, man wird kaum dem Bacchus huldigen können, ohne auch anschließend der Venus einen Kult zu bereiten. Man wird also nicht der Gaumenlust frönen und dann ein keusches Leben führen können. Der Mensch wird sozusagen aus der Attraktion der sinnlichen Sünden herausgezogen. Aber dafür, auch das müssen wir zugestehen, kommen oft andere, stärkere Versuchungen im geistigen Bereich, Launenhaftigkeit. Denn der Mensch fühlt sich, wenn er weniger als sonst ist, gleichsam unbefriedigt. Er wird reizbar. Er hat auch oft Anmutungen von geistlicher Eitelkeit, Hochmut, fühlt sich als etwas Besseres als die anderen. Überhaupt ist der Drang da, sich mit den übrigen zu vergleichen. Aber, liebe Gläubige, diese Gefahren des Fastens sprechen nicht gegen es, sondern für es. Es handelt sich hier eben um einen Reinigungsprozess. Was sozusagen auf dem Grunde der Seele verborgen liegt, das tritt dann in einer solchen Situation hervor. Es kommt sozusagen auf die Oberfläche, aber es tritt dorthin, um beseitigt, abgesahnt zu werden, wie etwas Schmutziges, das in einem Gefäß nach oben an die Oberfläche aufgestiegen ist. Man tritt also in die Arena des Fastens, um zu kämpfen und mit Gottes Kraft zu siegen. Durch das Fasten des Leibes unterdrückst du die Sünde, erhebst du den Geist. Das ist der zweite Effekt, den das Fasten für uns haben soll. Schon die Kirchenväter nennen das Gebet eine Elevatio Mentis in Deo, Erhebung des Geistes zu Gott. Also durch das Fasten soll das Gebet erleichtert werden. Die Erdenschwere wird sozusagen überwunden. Ein leichterer Vogel kann besser zum Himmel emporfliegen als ein Schwergewicht. Allerdings, auch hier funktioniert nicht alles von selbst. Wer fastet, der muss auch sonst auf eine diesem entsprechende Lebensführung achten. Es hat keinen Sinn, sich schweren Fastenübungen hinzugeben, dann aber doch stundenlang vor dem Fernseher zu sitzen. Unter solchen Umständen, liebe Gläubige, wird das Fasten den Geist des Menschen nicht leichter zu Gott erheben, als es vorher gewesen ist. Und auch bringt das Fasten neue, andere Schwierigkeiten beim Gebet mit sich. Wenn zum Beispiel die Nerven des Menschen allzu sehr geschwächt sind, dann ist er leichter abgelenkt und gereizt. Unter Umständen hat er auch Belästigung durch den Gedanken an bestimmte Genüsse. Aber, liebe Gläubige, der Herr selbst wurde in der Wüste in seinem Fasten versucht. Er hat gesiegt und in ihm können auch wir es. Durch das Fasten des Leibes unterdrückst du die Sünde, erhebst du den Geist, spendest Tugendkraft und Lohn. Das Wort Tugendkraft klingt wohl etwas altertümlich. Es bedeutet aber ganz einfach eine Festigung in guten Gewohnheiten. Statt der Unarten, der unzähligen Unarten, die sich in unserem Leben eingeschlichen haben, nun eine Erneuerung. Statt auf dem eingefahrenen Weg zu verbleiben, der in den Sumpf oder sogar in den Abgrund führt, wandeln wir jetzt einen Weg in die lichten Höhen. Das Fasten wirkt sich auf unseren Willen und dann nach und nach auf die gesamte Persönlichkeit aus. Wenn man ein Tuch an einer Seite emporhebt, dann hebt es sich schließlich auch an den anderen Seiten. Und so geschieht es bei uns, wenn wir uns in einem Punkt beherrschen lernen, dann wird die ganze sittliche Persönlichkeit gestärkt. Also, man kann auch gegen die Neigung zur Schwatzhaftigkeit, zur Ungeduld, zur Unkeuschheit, zur Habsucht und andere schlechte Neigungen besser kämpfen als zuvor. Und das ist dann auch der erste Lohn. Der weitere Lohn des Fastens aber, liebe Gläubige, ist eine große geistliche Fruchtbarkeit. Eben das, was man Verdienst nennt. Gott blickt mit Wohlgefallen auf das Bemühen des Menschen. Er segnet es und schenkt daraufhin ihm und auch anderen besondere Gaben. Und somit ist das Fasten eine wahre Macht. Eine Macht auch gegen die Welt der Bosheit. Nach einer Variante des Evangeliums sagt der Herr, bestimmte Dämonen könnten nur durch Gebet und Fasten ausgetrieben werden. Ob das nun im ursprünglichen Text steht oder nicht, darüber mögen sich die Textkritiker streiten. Eines ist sicher, liebe Gläubige, die Erfahrung der Kirche beweist uns, dass das Fasten mit dem Kampf gegen Satan in engem Zusammenhang steht. Deshalb gibt denn auch das kirchliche Rituale dem Exorzisten die Anweisung, bevor er die Handlung der Teufelsaustreibung vornehme, müsse er fasten. Und was wäre etwa der Kampf eines heiligen Pfarrers von Ars gegen die Mächte der Bosheit gewesen, ohne sein Fasten? Somit schenkt das Fasten Tugend, Kraft und Lohn, schlussendlich den himmlischen Lohn. Liebe Gläubige, praktisch, was sollen wir tun? Es empfiehlt sich dringend, wirkliche Fastenvorsätze zu fassen. Und warum nicht wenigstens an einigen Tagen mehr als am Aschermittwoch und am Karfreitag es nur bei einer einzigen Sättigung belassen? Es muss ja nicht bei Wasser und Brot sein, kann aber durchaus. Man wird feststellen, dass dies, abgesehen von Menschen, die sehr schwere körperliche Arbeit zu verrichten haben, sich überaus gut auf unser religiöses Leben auswirkt. Dabei kommt es natürlich auf die rechte Gesinnung an, nicht die körperliche Figur, nicht asketischer Hochleistungssport, sondern eine demütige Übung der Buße vor Gott, der Selbstüberwindung, der Befreiung aus der Versklavung an äußere Dinge und vor allem auch zum Wachstum und zur Reinigung der Liebe unseres Herzens. Das ist das Ziel des Fastens. Das Fasten muss sich daher auch unbedingt mit Werken der Liebe verbinden. Es ist nicht dafür da, uns immer mehr in unserer Ich-Bezogenheit und wäre sie noch so geistlich einzukapseln, sondern gerade diese aufzusprengen. Und daher ist noch eine schöne Bemerkung des heiligen Thomas von Aquin zu bedenken, der schreibt, das Fasten ist der Prüfstein der echten christlichen Heiterkeit. Das bedeutet, wer beim Fasten in heller Freude bleibt, bei dem ist das Fasten echt, ist diese Freude echt und beständig. Im Gegensatz zu jenen Freuden, die aus sinnlichen Genüssen kommen und wenn den Menschen diese entzogen werden, dann auch verschwinden. Deshalb ja die Worte Jesu, dass wir beim Fasten kein finsteres Gesicht machen sollen wie die Heuchler. Ja, liebe Gläubige, die Fastenzeit hat begonnen. Könnte es nicht eine Zeit großer heiliger Freude, tief innerlicher Reinigung und Befreiung, eines neuen Gebetsgeistes und einer neuen Fruchtbarkeit sein? Corporalie junio vitia comprimis, mentem elevas, virtutem largiris et premia. Durch das Fasten des Leibes unterdrückst du die Sünde, erhebst du den Geist, spendest Tugend, Kraft und Lohn. Amen.